Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Katja Vogelsang zum Thema Schmerztherapie in der Palliativmedizin. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich darf heute ein weiteres Mal begrüßen die Dr. Katja Vogelsang. Hallo, liebe Katja, schön, dass du da bist.
Hi, Kai.
Hi. Mensch, als erstes möchte ich dir gerne ganz herzlich gratulieren zu deiner neuen Stelle. Du bist Chefärztin geworden in einer doch großen Schmerzklinik in Hattingen. Finde ich sehr toll, was du da für eine Karriere hinlegst. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen herzlichen Dank.
Ich durfte dich kennenlernen als Palliativmedizinerin. Du hast vorher eine Palliativstation geleitet in Herne und bist aber auch schon lange in der Schmerzmedizin zu Hause. Und wir dachten uns ja beide, wir könnten ja die beiden Themen Schmerztherapie und Palliativmedizin einmal kombinieren. Und das soll das heutige Thema sein, also Schmerztherapie in der Palliativmedizin. Total wichtig, wie ich finde. Ich bin heute noch unterwegs gewesen bei meinen Patienten und das Thema Schmerzen, Symptomkontrolle, was Schmerzen betrifft, ist natürlich eine der häufigsten Symptome natürlich. Und deswegen, es macht total Sinn, sich da gut auszukennen. Vielleicht so als Einstiegsfrage, Katja, was unterscheidet denn die Schmerztherapie in der Palliativmedizin von der Schmerztherapie in anderen kurativen Fächern? Ne? Also was sind die anderen Grundvoraussetzungen da?
Also es gibt Aspekte, die unterscheiden sich, und es gibt Aspekte, die unterscheiden sich eben gar nicht. Also das ist einerseits haben wir in der Palliativmedizin eine Situation am Patienten, die einfach von existenziellen Themen geprägt ist. Das merkt man als Versorger ziemlich deutlich. Also das Niveau von Angst und Bedrohung ist ein anderes als bei einem Patienten nach einer Operation vielleicht oder in einem chronischen Schmerzverlauf. Deswegen fühlt es sich häufig viel, viel imperativer auch für den Behandler an, aber auch für den Betroffenen. Also deswegen ist halt die Anamnese hier vielleicht nochmal zu erweitern, um andere Aspekte und auch ein bisschen ausführlicher zu machen. Da können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Aber was sich nicht unterscheidet, sind bestimmte Merkmale einer guten Schmerztherapie. Und deswegen sollte man trotz dieses Wunsches da gut zu helfen und auch eine Lösung zu finden, nicht mit einem viel-hilft-viel-Konzept rangehen, sondern auch sich die Zeit nehmen, bestimmte Rationalen zu bilden, schrittweise vorzugehen, langsam, und also, dass man einfach eine gute Therapie macht. Lieber langsam und schrittweise eine Dosisfindung machen, die dann gut ist für den Patienten, als vielleicht frühzeitig dafür zu sorgen, dass er auch kognitiv wahnsinnig eingeschränkt ist. Ja.
Da sprichst du was an, was mich oft schon in die Falle gelockt hat ein bisschen. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt schnell was machen und ich muss besonders feste zuhauen, damit mein Patient ganz schnell schmerzfrei ist. Und dann klebt vielleicht schneller, als man gucken kann, das Fentanylpflaster. Und du hast es natürlich gesagt, das hat ja ganz viele oder kann ganz viele Auswirkungen haben, kognitiver Natur, Obstipation und so weiter und so weiter, Übelkeit. In der Anamnese würdest du wahrscheinlich genauso vorgehen wie bei einem normalen Schmerzpatienten. Was ist dir da wichtig in der Anamnese?
Also, da ist halt nochmal der Unterschied, wo sind wir in der Erkrankungsphase? Ist das gerade ein stabiler Zeitpunkt oder sind wir da eigentlich so kurz vor der nächsten Krise? Ist da Dynamik drin? Wird gerade therapiert oder nicht? Also bei den Palliativpatienten wird ja durchaus auch therapiert. Müssen wir schauen, dass wir für die Situation rund um die Therapie noch ein Konzept zusätzlich anbieten können? Solche Fragen stellt man sich dann natürlich eher. Oder sind wir in der terminalen Phase? Wie sind die Wünsche des Patienten? Also Patientenautonomie ist ja ganz zentral. Darauf reflektieren wir natürlich auch immer wieder, wenn wir uns überlegen, wie ist denn die Vigilanz aktuell? Wie könnte die durch unsere Therapie kompromittiert sein? Müssen wir darüber aufklären? Oder wir müssen natürlich darüber aufklären, aber inwieweit kann der Patient das wirklich einschätzen? Ja, also das sind so Themen, die vielleicht relevant sind. Und natürlich die bisherige Therapie, das fragen wir natürlich auch in anderen Bereichen. Wenn wir Patienten, auch chronische Schmerzpatienten sehen, dann haben die ja häufig auch eine lange Anamnese mit Therapien und Therapieversuchen. Da ist manchmal auch relevant zu schauen, warum sind Therapieversuche gescheitert? War das vielleicht ein zu schnelles Vorgehen? Wurde das wirklich so eingenommen, wie es besprochen war? Wurde die Therapie sehr frühzeitig wieder abgebrochen aufgrund von unerwünschten Arzneimittelwirkungen? Kann man vielleicht nochmal einen Therapieversuch wagen oder ist das schon ausgeschlossen? Also das wären zum Beispiel so Aspekte, die man mit abklärt.
Und so, was die Ursache der Schmerzen betrifft, also wie tief gehst du da bei deinen Patienten? Sag mal, man lernt das ja mit dem viszeralen Schmerz, mit Mixed Pain, ja, neuropathischer Schmerz und so weiter. Hast du das Gefühl, das ist hilfreich im palliativen Setting?
Also das ist auf jeden Fall hilfreich, dass man sich über die Genese Gedanken macht, weil danach kann man natürlich auch die Medikamente besser auswählen. Wenn ich das Gefühl habe, es ist eher das Entzündungsgeschehen oder es ist Destruktion am Knochen durch zum Beispiel eine Metastasierung in Kombination mit einer Schwellung beispielsweise oder die Ursache ist die Strahlentherapie und die darauf folgende vielleicht Kompromittierung der Schleimhaut mit Schluckstörung. Das alles sind ja sehr relevante Aspekte, die zwar, wenn wir so, also ich werde häufig von Kursteilnehmern gefragt, geben Sie mir doch jetzt mal 2 Kochrezepte und dann mache ich damit meine Therapie. Ne? Also das ist natürlich für den Anfang auch total nachvollziehbar. Man sollte auch so sich so 2-3 Kochrezepte vielleicht zurechtlegen mit Substanzen, denen man gut vertraut. Und dann individualisiert man das von da aus. Dann geht man von da aus weiter. Und relevant beim Palliativpatienten ist natürlich auch nochmal das Thema Einschränkungen. Also haben wir zum Beispiel eine Dysphagie, dann müssen wir anders vorgehen, als wenn der Patient schlucken kann, auch wenn wir gerne das oral geben würden. Aber vielleicht geht das nicht.
Total. Heute bei den Patienten, die ich gesehen habe, da sind 2 ältere, das sind beides ältere Patienten dabei, von denen ich weiß, dass sie sehr starke Schmerzen haben und sie möchten keine, oder sind sehr distanziert, was Schmerzmedikamente betrifft. Und ich frage mich immer, man hat den Impuls, man möchte sie gerne überzeugen, ne? Aber also die haben wirklich Angst vor Nebenwirkungen, die haben Angst, dass sie abhängig werden. Und wir sprechen jetzt nicht über Opioide, sondern wir sprechen über ganz normale NSARs. Ne? Ich finde das immer spannend. Also wie du sagst, es ist immer sehr individuell. Und ich habe das Gefühl, dass es häufig dann auch natürlich Zeit braucht, bis man dann auch so ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat. Und die dann vielleicht doch mal sagen, okay, wir probieren es einfach mal. Oder? Also
ja, das stimmt total. Also das ist in erster Linie eine Beziehungsarbeit. Einerseits, wenn man, also du hast ein wichtiges Wort gesagt, Zeit. Wenn man Zeit hat, stellt man vielleicht auch fest, woher die Einstellung kommt. Das ist manchmal, also ich habe bei einigen Patienten schon gehört, dass sie mitbekommen haben, dass im Elternhaus sehr viele Medikamente konsumiert wurden. In anderen Jahrzehnten war das teilweise sehr üblich, dass man auch Psychopharmakotherapie auch im häuslichen Bereich, sowas wie Valium und so weiter, relativ regelmäßig auch eingenommen hat und das für die Zugehörigen sehr belastend war, zum Beispiel Eltern zu haben, die nicht emotional so verfügbar waren, wie sie es gerne gehabt hätten und die dadurch auch ein Bild haben, dass das kein guter Weg ist. Oder andere, dass es mit einem Bild von zum Beispiel Männlichkeit nicht einhergeht, wenn man nicht mal was aushält. Oder dass man zum Beispiel durch den Schmerz auch die Limitierung spürt und dann sich nicht weiter schädigt. Also da gibt es viele, viele Gründe, warum jemand da extrem zurückhaltend ist. Und deswegen geht es am Ende tatsächlich nur über Beziehung und dann eben auch einräumen, dass wir das auch versuchen und wieder lassen können. Das heißt, wenn es jetzt gerade um den Bereich Nicht-Opioide geht oder Benzos oder Ähnlichem, dann ist das ja auch sehr unproblematisch, wieder abzudosieren oder damit auch stehenden Fußes aufzuhören. Und bei den anderen Medikamenten muss man eben anbieten, dass man da ist und das gemeinsam auch wieder loslassen kann, das Präparat. Da muss man halt auch wissen, wie.
Es ist ja so, dass man in der Palliativmedizin immer wieder über bestimmte Medikamente stolpert. Man hat das Gefühl, es gibt so 5, 6 Medikamente, mit denen man eigentlich sehr viel erreichen kann. Deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich dir mal so ein paar Schmerzmedikamente zuwerfen darf. und wir mal gucken können, was du so denkst zu diesen Medikamenten. Also wo du den Stellenwert dieser Medikamente einordnest. Ich meine, wir alle kennen ja das WHO-Stufenschema. Mhm. Das finde ich immer noch, also das ist ja, hört sich immer so ein bisschen trivial an, das ist aber eine super Orientierungshilfe. Angenommen zum Beispiel das Tilidin, ne? Das ist ja ein Medikament, das auch sehr stark polarisiert, habe ich das Gefühl. Also auch bei vielen Patienten negativ konnotiert ist, wie man so schön sagt. Wo ordnest du das ein? Also benutzt du das siehst du da einen wesentlichen Stellenwert in der Palliativmedizin?
Also gerade wenn man zum Beispiel perspektivisch vielleicht vorhat, sowas wie Fentanyl zu benutzen, dann sollte das ja nicht am opioid-naiven Patienten geschehen. Und vielleicht ist es manchmal auch ein Schritt, den man machen kann. Im Moment gehen die Leitlinien ja eher so ein bisschen in die Richtung, relativ zeitnah mit einem höherpotenten Opioid zu beginnen. Aber das kann durchaus ein Weg sein, den man gehen kann. Also man muss natürlich schauen, ist der Patient eingeschränkt, was zum Beispiel die Leberfunktion angeht. Dann könnte es mit dem Tilidin ungünstig sein. Es ist natürlich auch ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit auch für Übelkeit, aber es ist durchaus ein Weg, wie man mal vorsichtig sozusagen die Tür aufmachen kann. Also ich würde das überhaupt nicht ablehnen. Der Vorteil ist natürlich auch, man braucht kein BTM-Rezept. Das erleichtert die Verfügbarkeit häufig sehr. Also man muss ja auch mal gucken, wie bekommt der Patient seine Medikamente. Also da hat er auf jeden Fall die Chance, relativ einfach dran zu kommen. Und es muss ja auch nicht das letzte Präparat sein, was er bekommt. Also beim Tramadol ist nochmal ganz interessant auch diese Wirkung, dass es auch auf Noradrenalin und Serotonin-Reuptake-Hemmung einen Einfluss hat. Ne, das ist ja so ähnlich wie beim Palexia. Das Tapentadol, was ja so irgendwo dazwischen ist, zwischen nieder- und höherpotent, das funktioniert auch manchmal sehr, sehr gut bei den Patienten. Hat da auch eine Retardierung. Es gibt auch ein unretardiertes Präparat. Man kann sich da auch sozusagen so langsam in der Dosis rantasten. Und man kann häufig auch in einer niedrigen Dosierung bleiben, gerade wenn man es kombiniert noch mit anderen Substanzen. Also der Nachteil manchmal ist, wenn man wirklich mit einer differenzierten Schmerztherapie anfängt, dass die Patienten mehreres einnehmen müssen und werden. Und dann, da muss man halt vorher klären, wie ist der Wunsch.
Wie ist der Wunsch im Hinblick auf was?
Auf viele neue Tabletten.
Viele neue Tabletten. Mhm. Ja, ja.
Also grundsätzlich so vom Vorgehen her, das auch nochmal zu dem Thema Anamnese, da komme ich immer wieder drauf zurück, weil das eben so wichtig ist. Man muss eben auch fragen, wie ist denn so das Leben? Ne? Also wie schlafen Sie? Schlafen Sie überhaupt? Findet das nachts statt? Wie geht das so? Das kann man natürlich auch, gerade auch zum Beispiel koanalgetisch, so ein bisschen unterstützen, dass jemand schon mal einen guten Nachtschlaf hat. Ja.
Also Tilidin, das nehme ich jetzt mit. Das ist ein guter Tipp, ist eine gute oder kann eine gute Option sein auf dem Weg in höhere, höherpotente Opioide. Und ja, das mit der Leberfunktion, das ist auch ein guter Punkt. Das müssen wir immer wieder berücksichtigen, insbesondere bei geriatrischen Patienten oder aber natürlich Patienten, die Organmetastasen haben zum Beispiel und so. Also Tilidin, gar nicht so schlecht vielleicht wie der Ruf. Mhm. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Wahrnehmung, die ist sicherlich nicht evidenzbasiert, aber kann eine Option sein. Hydromorphon habe ich abgespeichert als ein Medikament, das so ein bisschen gehypt wird in letzter Zeit und insbesondere im geriatrischen Setting bei Patientinnen und Patienten mit Organinsuffizienzen gerne genommen wird. Was sagst du zu dem Hydromorphon?
Also als ich das kennengelernt habe, war der Umrechnungsfaktor zu Morphin 7,5. Und dann habe ich häufig in der Rotation so die Erfahrung gemacht, wenn man dann auch noch ein bisschen abdosiert hat mit so einem Sicherheitspuffer, dass die Patienten energetisch nicht so zufrieden waren. Und seit jetzt diskutiert wird, dass vielleicht der Faktor nur 5 ist und man vielleicht dann irgendwo bei 6 so landet, wenn man sich das überlegt in der Rotation, finde ich die Patienten zufriedener. Also ein Vorteil finde ich die verschiedenen Darreichungsformen. Das ist eine gute Sache. Ne? Da haben wir viel Spiel, was wir da machen können. Also es ist ja sowohl oral verfügbar als auch IV, beziehungsweise man könnte es subkutan und in anderen, also man könnte es auf verschiedene Weise applizieren. Das ist schon mal gut. Und man kann ja auch mit den 2 Milligramm Retard morgens, abends auch sehr, sehr niedrig starten. Also das ist ja schon mal eine gute Sache, wo man sich gut rantasten kann. Es ist eine ganze Weile ohne Dosisanpassung einzunehmen, auch wenn man eine Nieren- und Leberkompromittierung hat. Das ist nicht top optimal, aber man kann relativ mal einen breiten Korridor, wo man das noch gut anwenden kann und auch in einer höheren Dosierung anwenden kann. Und es gibt auch eine Formulierung, die auch eine längere Halbwertszeit hat. Also wir haben, das ist schon kein schlechtes Präparat, wenn man das jetzt erstmal als Standard sich so schon mal angewöhnt, um sich ranzutasten an die höher potenten Opioide, dann finde ich das schon eine Empfehlung.
Und du hast gerade gesagt, also man könnte tatsächlich auch starten mit 2 Milligramm Retard morgens und abends.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss ja jetzt nicht mit einem unretardierten Präparat erstmal gucken, wie viel Bedarf der Patient hat, sondern das könnte eine gute Startdosis sein.
Also man schreibt in der Regel immer 1,3 zum Beispiel in dem Fall, wenn man jetzt so niedrig anfängt, als Bedarfsmedikation unretardiert mit auf. Klärt dem Patienten dann aber auch durchaus auf, dass so ein unretardiertes Präparat sich durchaus mal anders anfühlt, dass man vorsichtiger sein soll, was Kreislaufreaktionen angeht, Sturzereignisse und so weiter. Also dass man da zum Beispiel mit Bedacht, wenn man dann auf einmal eine gute Schmerzreduktion hat, dann aber trotzdem mit Bedacht aufsteht und sich durch die Gegend bewegt, solche Sachen. Also ich würde da schon mit ein unretardiertes mit aufschreiben, aber die Basis, also diese Baseline-Therapie ist immer retardiert.
Richtig gut. Okay, und Morphin hast du gerade schon angesprochen. Morphin ist ja sozusagen in der Rotationstabelle immer der Ausgang, das Ausgangspräparat, da hätte man auch jetzt mal mit starten können. Didaktisch sehr schlau von mir gewesen. Egal. Aber Morphin, da ist es ja auch so, das fand ich jetzt auch gerade interessant beim Hydromorphon, dass es da viele verschiedene Darreichungsformen gibt. Gleiches gilt ja auch für das Morphin, richtig?
Also die niedrigste retardierte Tablette sind MST 10 Milligramm. Es gibt aber auch ein unretardiertes in 5, zum Beispiel das Capros. Dann haben wir das IV, also als Ampulle. Also es gibt es in allen möglichen Varianten auch, das Morphin. Da kann man auch viel mitmachen. Und vor allen Dingen finde ich da interessant, dass wenn wir uns für ein Transdermalsystem, ein Fentanyl entscheiden, kann man es auch durchaus mit dem Morphin kombinieren. Also wenn man, es gibt ja auch Bedarfe aus dem Bereich der Fentanyle, die sind aber dann eben, ist man schon in einem viel höheren Dosisbereich. Also da gibt es ja bukal und nasal und alle möglichen Applikationsformen, aber man kann es eben da auch ganz gut mit einem normalen Morphin kombinieren. Und Das Gute bei Morphin, also es gibt sicherlich Nachteile, es wirkt halt auch auf die Hormonachse und so weiter. Also wir müssen schon gucken, an welchem Punkt in der Erkrankungssituation sind wir. Was will ein Patient? Also zum Beispiel möchte ein Patient keinen Libidoverlust und so weiter. Sollten wir uns darüber auch Gedanken machen, was wir ihm geben und ihn oder ihn darüber aufklären, dass es so potenzielle Nebenwirkungen hat, gerade bei einer längerfristigen Einnahme. Aber was man sagen kann, zum Beispiel die Subkutangaben von Morphin sind ja sehr, sehr gut etabliert im palliativen Setting. Und die funktionieren auch einfach wahnsinnig lang. Auch selbst wenn der Patient irgendwann etwas kachektischer ist, funktionieren die ganz gut, weil dann irgendwann sich sozusagen Resorptionsverhalten und Bedarf wieder angleichen und beziehungsweise Abbaufähigkeiten. Also das ist so ein bisschen das, was das Morphin auch nach wie vor attraktiv macht, finde ich.
Ja, das Fentanyl hast du gerade schon angesprochen. Mein Blick auf das Fentanyl ist, dass das sehr gerne angewendet wird in der Palliativmedizin, insbesondere in den transdermalen Applikationsvarianten und dass das schon auch sehr segensreich sein kann. Das ist sehr, sehr viel potenter jetzt als das Hydromorphon oder das Morphin, was wir jetzt gerade besprochen haben, richtig?
Ja, also das ist so 50 bis 100 Mal stärker als das Morphin. Also es ist schon wirklich ein potentes Medikament und es ist eben kein Medikament, was man dem opioid-unerfahrenen Patienten gibt, sondern also es sollte irgendeine Vortherapie schon mal bestanden haben. Und man beginnt auch in der Regel möglichst mit dem niedrigsten Pflaster. Also ich meine, man kann sich das ausrechnen anhand von entweder mit einer Tabelle, mit einer App oder auf dem Zettel. Also es ist
ein welche App benutzt
nach
du?
Typ.
Du hast mir schon mal einen Tipp gegeben.
Ja, das ist jetzt nicht die allerbeste App, die es gibt sicherlich, die ich benutze, aber das ist halt auch ein bisschen telefongebunden, ob man jetzt Android hat oder Apple. Also ich hörte, für Android gibt es bessere Apps, aber das weiß ich nicht. Mittlerweile können natürlich auch viele KIs das recht zuverlässig, muss man sagen.
Autodose habe ich von dir gehört.
Ja, genau. Ja, also die reicht auch für die meisten Präparate, die wir... Ja, ich benutze es auch tatsächlich ganz gerne. Und das, also wenn man dann nochmal gegencheckt, bestätigt sich auch, dass es richtig ist. Also ich finde die auch gut.
Super. Ja, das ist gut. Also ich finde den Tipp gut, dass man nicht einem opioid-naiven Patienten gleich einen Fentanylpflaster kleben sollte. Es sei denn, man steht mit dem Rücken an der Wand vielleicht, ja. Also, ne? Aber,
Und also, wo wir jetzt gerade auch bei technischen Errungenschaften sind, also was natürlich auch sehr gut ist, ist, wenn man auch Interaktionsprüfungen macht, einfach digital, das kann man sehr gut machen und die Bestandsmedikation auch nochmal kritisch überprüft, sind die Sachen, die ein Patient palliativ noch drin hat, alle essentiell notwendig. Das sind teilweise Präparate, die sind da schon ewig und drei Tage drin oder es geht um ein Risiko in Jahren. Also eins meiner Lieblingspräparate sind ja die Statine, wo man mal ein großes Fragezeichen machen muss. Häufig auch einhergehend doch mit Muskelschmerzen und so weiter. Also muss man ein großes Fragezeichen machen, ob man bis zur Bare Statine braucht. Und so ist es sicherlich auch für andere Präparate. Ratsam da vielleicht auch den Behandler, der das anwendet beim Patienten, vielleicht auch mal zu kontaktieren, damit man da jetzt nicht übergriffig alle Sachen rausstreicht, von denen man vielleicht nicht genug versteht. Das könnte ja auch zu Unfrieden führen, aber manchmal schleppen Patienten auch irgendwelche Medikamente durch ihr Leben und keiner fragt mehr, ob die wirklich sein müssen.
Die Erfahrung mache ich immer wieder.
Ja, oder?
Total. Und keiner hat so richtig den Mut, das abzusetzen. Ne? Also wenn man dann doch mal beim Hausarzt nachfragt, also ne, dann sagt er, ja klar, setzen Sie es ab.
Aber das ist halt nett, wenn man nachfragt.
Total, genau, das ist immer gut.
Also das ist kollegial immer angenehmer, wenn man da ein bisschen vielleicht miteinander in Kontakt ist. Oder
übrigens sowieso, ne? Also ich meine, die meisten Hausärzte, die ihre Patienten bei der SRPV oder so oder im Hospiz oder so einschreiben, wie man so schön sagt, das sind ja Leute, die machen sich Gedanken und die finden es toll, wenn man dann anruft und die rufen einen auch dann wieder an und so. Das macht ja ganz viel, auch für die Patientenbeziehung zu mir, weil die wissen, okay, ich habe mit dem Hausarzt gesprochen, der die Patienten schon 20, 30, 40 Jahre kennt. Das ist immer super, ne? Wenn man das erzählt, dass man mit dem Hausarzt gesprochen hat, mit der Hausärztin gesprochen hat. Ja, nur so am Rande.
Naja, das finde ich ganz wichtig. Das ist tatsächlich so. Und auch für die Hausärzte, so, die haben den Patienten so lange begleitet und dann wird ihnen das so irgendwie weggenommen. Also das ist, ja, und das kann ja auch manchmal schlechte Gefühle auslösen oder vielleicht dafür sorgen, dass Patienten eher nicht ins Palinetz oder wie auch immer die Struktur jetzt ist, eingeschrieben werden. Und das ist schade. Also möglichst da auch wieder Austausch, soweit das eben geht, ne? Soweit der Alltag das hergibt.
Weil ich jetzt so ein undidaktisches Opioid-Hopping gemacht habe, habe ich jetzt noch eins, das ich dir gerne an den Kopf werfen möchte, nämlich das Buprenorphin.
Schön, ich freue mich. Finde ich auch. Also ich mag ja Buprenorphin sehr das gerne. Also die Patienten haben.
Hängt vielleicht auch mit dem Bergmannsaal zusammen, aus dem du kommst. Kann das sein?
Ich weiß nicht. ist man da ein Freund von Buprenorphin?
Ich habe Professor Meyer als Buprenorphin Liebhaber kennengelernt. Insofern.
Ach, guck an. Ja, so reflektiert habe ich das gar nicht beurteilt, aber vielleicht kommt es daher. Also meine Neigung zu niedrigen Dosierungen kommt sicherlich aus dem Bergmannsheil. Und das hat auch meine ganze Zeit danach sich wirklich bestätigt. Also man kann wirklich häufig in niedrigen Dosierungen bleiben. Das kann ich sagen, ist von da. Ja, zum Buprenorphin. Da haben wir ja einmal die Formulierung als Sublingual-Tablette. Und dann in der Kombination eben mit einem Pflaster. Das Pflastersystem gibt es schon sehr niedrig in 5 Mikrogramm. Das ist angenehm, weil man das auch bei etwas älteren Patienten gut anwenden kann, ohne direkt die so sehr stark zu beeinträchtigen. Wie gesagt, es kommt ein bisschen seltener zur Obstipation, auch ein bisschen seltener zu Übelkeit. Was aber häufig vorkommt, ist eine Hautreaktion auf das Matrixpflaster, auf diesen Klebstoff. Und das ist dann in der Regel auch mit guter Hautpflege, verschiedenen Orten, wo es geklebt wird oder Gabe von irgendwie Antihistaminika, nicht zu lösen. Und sowas, so Formulierungen wie sowas wie Cavilon oder sowas, was man jetzt lokal aufträgt, das würde ja die Resorption verändern. Also empfiehlt sich das auch nicht. Also wenn ein Patient da stark reagiert, also mit Rötung lokal, Juckreiz, dann ist meistens der Zeitpunkt gekommen, wo man sich von der Therapie verabschieden kann. Und hier ist halt auch der Nachteil vielleicht, dass es ein Partialagonist ist, im Gegensatz zu den anderen Opioiden, die Agonisten sind, beziehungsweise Antagonisten, aber wir reden jetzt über Agonisten. Und das ist natürlich dann ein Problem am Rezeptor. Wir können das nicht kombinieren. Wir können das nicht kombinieren mit einem Morphin. Also da muss man schon in der Substanz bleiben. Das heißt, Buprenorphin-Pflaster, also muss dann auch mit Buprenorphin sublingual behandelt werden. Und mir fällt zu Buprenorphin noch eine schöne Geschichte ein, dass eine Patientin, die sehr viel Angst hatte, das zu nehmen und gesagt hat, nee, sie lässt sich da vom Hausarzt erstmal nur die Sublingual-Tablette aufschreiben, probiert eine aus und will noch nicht das Pflaster haben, was ja sehr schön niedrig ist, das Pflaster. Jetzt wurde da leider irgendwie war so ein bisschen Dyskommunikation und dann wurde anstatt 0,2 wurden 4 Milligramm aufgeschrieben. Die hatte so eine Art Nahtoderlebnis und wollte danach gar keine Schmerztherapie mehr. So kann es halt auch mal gehen. Ne? Ach, aber ja.
Okay, also Buprenorphin auch im Bereich Therapie von älteren geriatrischen PatientInnen kann das eine Option sein. Und letztes Opioid, das ich gerne thematisieren möchte, weil auch letztens habe ich zumindest eine Diskussion mitbekommen in der Patientenvorstellung, das L-Polamidon, dass da in letzter Zeit auch viele Patienten so ein bisschen gezielt nachfragen. Hast du das auch mitbekommen? Also Polamidon kennen wir natürlich aus der Substitutionsambulanz so als Take-Home-Medikation. Aber ich persönlich habe es noch nie verwendet bei meinen Patienten also im Rahmen der Schmerztherapie. Wie bewertest du das Medikament?
Also ich benutze das sehr gerne, gerade bei Patienten, die schon verschiedene Sachen eingenommen haben, aber trotzdem eher auch eine neuropathische Komponente haben in ihrem Schmerz und vielleicht aus irgendwelchen Gründen kein Gabapentin oder Pregabalin einnehmen können oder darunter zu viel Nebenwirkungen hatten. Da ist das eine schöne Variante, hat allerdings eine extrem lange Halbwertszeit und darüber ist halt die Titration nicht ganz einfach. Also man kann beginnen, dass man da wirklich mit 3 Gaben täglich anfängt. Letztlich das Präparat gibt es her, dass man das nur einmal am Tag nimmt und viele nehmen das hinterher dann 2-mal am Tag. Am Anfang fängt man tatsächlich wirklich an, sogar nur zu tropfen und hinterher kann man das so 0,5 Milliliter und Milliliterweise verordnen. Damit kommen viele Patienten sehr gut klar. Man kann es trinken. Wenn der Geschmack nicht zusagt, kann man es aber auch sehr gut mit Sirup mischen. Das hat uns ein Substitutionspatient berichtet. Und das funktioniert echt gut, so Himbeer oder Waldmeister, je nach Geschmack. Und, das hat halt so eine träge Kinetik und ist auch ein bisschen schwieriger, auch von der Dosis-Wirkungsbeziehung zu sagen, wo man dann landet. Also man muss sich da langsam rantitrieren und das kann sein, dass es am Anfang so aussieht, als bräuchte man mehr und auf einmal schläft der Patient tief und fest. Deswegen bin ich da ja in einer relativ komfortablen Lage, dass ich immer nur stationär arbeite. Das hat man ja draußen nicht und deswegen würde man dann einfach auch da sehr vorsichtig vorgehen und aber eben nicht erwarten, dass das dann eben, dass man Tag 1 angekommen ist.
Ja, also auch eine Option, die sehr elegant sein kann, aber wahrscheinlich eher was für den stationären Rahmen als für die ambulante Situation, wo die Patienten vielleicht nur alle 2-3 Wochen sieht, ne?
Also vor allen Dingen so die Eindosierung, also das Fortführen, das kann man prima ambulant machen, das wird auch gar nicht selten gemacht, aber das Eindosieren ist vielleicht für den einen oder anderen, je nachdem, wie hochfrequent man seine Patienten zu Gesicht bekommt, vielleicht ein bisschen gewagt.
Wir sind schon ziemlich weit vorgedrungen sozusagen in das Thema und du hast schon ganz wichtige klinische Tipps oder klinisch relevante Tipps mitgegeben. Können wir noch einmal zum Schluss über die Co-Analgetika sprechen? Wann ist für dich der Zeitpunkt gekommen, ein Co-Analgetikum im palliativen Setting einzusetzen?
Also häufig kommen Patienten ja relativ direkt mit so einem eher so Mixed-Pain-Geschehen oder es gibt auf jeden Fall häufig eine neuropathische Komponente mit im Schmerzgeschehen. Also das ist meistens relativ zu Beginn schon. Dazu kommt, dass ich hatte eben schon mal das Thema Nachtschlaf angesprochen, dass es sehr wichtig für Patienten ist, die auch so erschöpft sind durch ihre Erkrankung, dass sie nachts möglichst schlafen, dass der Tag-Nacht-Rhythmus wieder etwas stabiler wird. Das hilft auch anderen Chronifizierungsaspekten im Krankheitsverlauf entgegenzuwirken und deswegen ist zum Beispiel bei mir die Neigung, Amitriptylin in einer sehr niedrigen Dosierung mal auszuprobieren. Also wir benutzen in der Regel Tropfen, um einzudosieren. Das ein Tropfen sind 2 Milligramm, die kleinste Tablette wären 10 Milligramm. Und im Rahmen von diesen Dosierungen so in der Regel fange ich an mit 3 Tropfen und man schaut mal, wie das so ankommt, hat man dann auch noch nicht so ausgeprägte anticholinerge Nebenwirkungen. Also man hat natürlich auch keine Stimmungsaufhellung, das muss man zugeben. Ne? Also in den Dosisbereichen kann man damit nicht rechnen, aber häufig eine sehr schnelle, gute Wirkung auf den neuropathischen Aspekt und vor allen Dingen eben dazu noch dann dieser sedierende Aspekt, die Schlafwarnung, ist häufig gerne genommen bei den Patienten. Und deswegen kommt das oft in das Basisset schon mit rein. Also dann Antikonvulsiva, das ist, glaube ich, auch irgendwie schon mit erwähnt. Also hier dann Pregabalin oder Gabapentin. Da muss man schauen, dass man dann erstmal in den Basisbereich eindosiert. Also da wäre das so bei Gabapentin 900 Milligramm. Und dann eben kann man schauen, ob das ausreicht oder ob man höher geht. Und beim Pregabalin 150 Milligramm Tagesdosis. Und für mich hat sich es bewährt, bei den palliativen Patienten da einen abendlichen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel beim Pregabalin. Dass man sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt 150 Tagesdosis nehme, wo ich mich wirklich auch rantaste mit so 25er Schritten, so je nach Substanz des Patienten, wie der so beschaffen ist, aber in der Regel so 25er Schritte, das ist, finde ich, zum Beispiel für ambulant auch total gut möglich, dass man schreibt man so ein kleines Schema auf und dann alle 3 Tage, wenn es gut vertragen wird und man nicht zu müde ist, 25 mehr, bis man angekommen ist bei 50 morgens und 100 abends beispielsweise. Da muss man natürlich hinterher 2 Präparate aufschreiben, weil die 50er gibt es ja und die 100er gibt es. Das wäre bei 75 natürlich nur eine Packung, aber gut.
Ja, das ist das Feintuning. Ja, also auch was man gut nutzen kann, wenn man so Schlaflosigkeit oder solche Symptome, vielleicht auch ein bisschen Angst, ne? Das ist ja beim Pregabalin auch nochmal ein Zusatzeffekt. Das ist immer schlau, da vielleicht auch ein bisschen so diese Nebenwirkungen mit einzubeziehen. Von dem Medikament. Katja, vielen Dank. Also ich würde sagen, das waren jetzt sehr viele Informationen, die man erstmal sacken lassen muss. Ich habe hier mitgeschrieben, ja, also sehr gut. Ich bin mein bester Kunde, ich habe wieder viel gelernt von dir. Dankeschön. Und wir hatten mal angefangen mit einer Reihe zum Thema Symptomkontrolle. Und ich finde, also ich weiß, als Chefärztin hat man nicht so viel Zeit, aber wenn du noch mal Zeit hast, dann würde ich mich freuen, wenn wir da noch mal weitermachen könnten. Und wer die Folge mit dir noch nicht gehört hat, der sollte das natürlich, also die andere Folge, die wir mit dir gemacht haben, der sollte das natürlich unbedingt nachholen.
Ja, vielen Dank.
Danke dir. Viel Erfolg bei deinem neuen Job und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.